Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Die nächsten drei Folgen sind ein Mitschnitt aus dem Gespräch von meinem Sohn und mir über ein Thema, das er mir von seinem Psychologiestudium erzählt hatte. Und ich finde, dich könnte das auch interessieren. Mein Sohn studiert Psychologie in Kassel als Masterstudiengang. Daher sehen wir uns nicht so oft. Aber wenn er kommt und etwas von seinem Studium erzählt, dann finde ich das immer höchst spannend. Und dieses Mal hatten wir verabredet, dass er, wenn er etwas Zeit hat, wir über ein Thema sprechen, von dem er schon im letzten Winter erzählt hatte. Wir sitzen gemeinsam im Wohnzimmer und ab und zu kommen auch die Katzen vorbei und ich bitte, deren Störungen zu entschuldigen. Die wollten auch etwas dazu beitragen.
Max, wir erzählen uns ja immer ein bisschen, was in der Zeit passiert, in der wir uns nicht sehen. Und du hattest eine Sache aus deinem Studium das letzte Mal erzählt und ich hatte gesagt, ich würde das gerne nochmal mit dir in einem Podcast besprechen, weil ich das so interessant finde und ich denke, meine Hörer mögen das vielleicht auch hören. Ich erinnere mich davon, dass du erzählt hast, dass es in der Psychologie, was du bearbeitet hattest, ein Konzept gibt über typische Konfliktbilder. Und erzähl am besten selber, was damit gemeint ist.
Ja, sehr gerne. Also zu Beginn möchte ich einmal klarstellen, dass ich nur Psychologiestudent bin. Und wenn man sich tiefer damit auseinandersetzen will, sollte man im Zweifelsfall zur Quelle gehen. Es gibt eine wunderbare Vorlesungsreihe online von Kurt Benecke, wo er die OPD, die Operationalized Psychodynamic Diagnostic OPD, vorstellt. Und eine der Achsen dort, auf der man quasi diese Diagnostik ausführt, ist in der Tat die Konfliktachse. Und bei dieser Konfliktachse geht es nicht direkt um irgendwelche Beziehungsmuster, die man mit anderen Personen hat. Es geht eher so um innere Konflikte, die mit der eigenen Vergangenheit zu tun haben und dort eben Bedürfnissen, die einem nicht erfüllt wurden oder zu viel erfüllt wurden, die auf jeden Fall nicht so ausgelebt wurden, dass sie gut verarbeitet wurden und im späteren Leben eben immer darauf zurückgegriffen werden kann.
Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es nicht um zwischenmenschliche Konflikte, sondern Konflikte innerhalb eines Menschen. Das heißt, diese Konflikte haben sich durch meine Vergangenheit geprägt und fallen mir immer wieder auf die Füße.
Richtig. Also es ist eine psychodynamische Theorie und in der Psychodynamik geht es immer sehr viel darum, wie uns die Vergangenheit und unsere Bedürfnisse, die eventuell nicht erfüllt werden, beeinflussen. Und die Konflikte entstehen im Zweifelsfall, also es können aus diesen Grundkonflikten, sage ich mal, auch Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich entstehen und da äußern sie sich im Zweifelsfall. Es wird immer gesagt, eine psychische Störung stellt man nur im Kontakt mit anderen fest. Wenn ich komplett alleine bin, dann sieht man das vielleicht gar nicht. Dann ist es auch schwierig zu sagen, dass irgendetwas schlecht ist. Im Kontakt mit anderen kann man es feststellen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es mehrere Konfliktdefinitionen in diesem Spektrum, die unterschiedlich gewertet sind. Wenn ich einen Konflikt habe, habe ich dann auch einen anderen nicht? Oder kann ich mehrere von diesen Konflikten in der Zeit aufgebaut haben?
Gute Frage. Also erstmal, es werden 7 grundlegende Konflikte unterschieden, die alle mehr oder weniger unterschiedliche Bedürfnisse haben, auf denen sie quasi basieren. Es gibt allerdings auch unterschiedliche Konflikte, die durch das gleiche Bedürfnis entstehen können bei unterschiedlichen Personen. Mhm. Und die gleichen Konflikte, die durch unterschiedliche Bedürfnisse entstehen können. Das ist allerdings prototypisch, gibt es für jeden Konflikt so ein Bedürfnis, das das Ganze verursacht. Und generell ist es so, dass nur weil ich einen Konflikt habe, das nicht heißt, dass ich die anderen nicht habe. Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad sind das alles Situationen und ja, Dinge, die wir kennen aus unserem Alltag. Von einem Konflikt würde man aber eher sprechen, wenn man sieht, dass es sich durch die Biografie und den Alltag zieht. Also, dass es immer wieder und wieder kommt und nicht nur an einzelnen Stellen immer wieder auftaucht. Und da gibt es dann eben so einen Hauptkonflikt, der einen grundlegend viel beschäftigt und dann noch Nebenkonflikte, die auch wichtig sein können und einen ja, im Alltag beeinflussen, aber eben nicht dieser Hauptkonflikt sind.
Wir haben jetzt den Spannungsbogen bis zum Äußersten gespannt. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du uns... So, also wir haben einen Kater mit dabei, während wir hier über Konflikte sprechen. Und sein Konflikt ist einer, dass er nicht genügend gestreichelt wird. Deswegen stört er uns hier ab und zu. Ich habe ihn jetzt mal auf den Schoß genommen, vielleicht gibt er ein bisschen Ruhe.
Okay, dann, wenn der Kater jetzt Ruhe gibt, lass uns drüber sprechen. Was sind die Konflikte? Wie lautet der erste Konflikt?
Der Abhängigkeit versus Individuationskonflikt.
Versus was?
Individuation.
Individuation, was ist das denn?
Quasi Unabhängigkeit. Ah. Also, dass ich quasi alleine bin und alles mache und schaffe. Während Abhängigkeit eben ist, ich brauche jemanden, mit dem ich irgendwas mache, mit dem ich Zeit verbringe.
Und der Konflikt ist das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Extremen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ein Konflikt besteht, wenn ich nicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen beiden schaffen kann. Das heißt, ich habe eben nicht die Möglichkeit, gleichzeitig Beziehungen einzugehen und zu pflegen, aber auch nicht irgendwie symbiotisch, also so mit denen verwachsen zu sein oder also nicht mehr ohne sie zu können und gleichzeitig trotzdem eben ein eigener Mensch sein kann und auch alleine Sachen schaffe, nicht immer irgendwen anderes dabei haben muss, egal was ich mache. Aber eben auch nicht alles alleine mache und mich immer rausziehe.
Das heißt, wenn ich den Konflikt analysieren würde oder feststellen würde, ob der mein Konflikt ist, würde ich mich fragen, finde ich eine Balance zwischen alleine tun und mir helfen lassen oder im Team etwas tun?
Ja, das ist, ich würde sagen, das ist so die kompakte Form von dem Ganzen.
Okay, also das ist der erste Konflikt.
Genau. Der zweite Konflikt, da geht es um Unterwerfung versus Kontrolle. Da geht es also um Macht und inwiefern ich zum einen damit klarkomme, wenn mir irgendjemand anderes Aufträge gibt, ob ich die dann ausführe, ob ich Autoritäten aushalten kann. Gleichzeitig aber auch, wenn ich mal in die Lage komme, dass ich irgendwem etwas sagen muss, darin nicht komplett scheiter, verzweifle, was auch immer. Sprich, dass ich eben, wenn ich in einer Machtposition bin, die weder ausnutze und mir gar nichts mehr sagen lasse, gleichzeitig aber auch, wenn mir Sachen aufgetragen werden, ich diese kompetent umsetzen kann und trotzdem immer noch auch Widerworte geben kann und nicht einfach alles umsetze, was mir jemand sagt.
Das, glaube ich, ist verständlich. Da habe ich keine Nachfrage zu meinem Verständnis.
Ich habe noch eine Sache dazu. Bei dieser Unterwerfung geht es aber auch immer um so eine passive Aggressivität. Also die eine der Emotionen, die viel mit diesem Konflikt zu tun hat, ist Aggressivität. Und wenn man eben diesen aktiven Modus hat, also es gibt bei allen Konflikten einen aktiven und einen passiven Modus. Der aktive Modus würde sich quasi gegen das Bedürfnis stellen, was eben, also gegen das Verhalten, was man irgendwann mal zeigen musste in der Kindheit und das dann eben überdecken. Beispielsweise als Kind bin ich abhängig, deswegen bin ich als Erwachsener dann ganz individuell unterwegs und lasse niemanden an mich ran. Oder eben bei Kontrolle ich muss als Kind mich anderen unterwerfen, es geht gar nicht anders. Meine Eltern sind eben die Autoritätspersonen. Und deswegen.
Bin ich so ein Kleintyrann.
Genau, deswegen werde ich dann in einer Managerposition jedem sagen, was er zu tun hat und kein Feedback annehmen, solche Sachen. Das wäre dann immer die aktive Seite. Und bei dieser passiven Seite der Unterwerfung, da geht es immer auch um so eine gewisse passive Aggressivität, dass ich eben so malicious Compliance betreibe. Mir wird etwas aufgetragen und dann mache ich das aber falsch. Und dann ist die Person ja so unzufrieden, die mir das aufgetragen hat.
Ich mache es absichtlich falsch oder unbewusst falsch?
Unbewusst. Also es muss nicht unbewusst sein, es kann auch absichtlich sein, aber es ist wohl.
Ich mache es wahrscheinlich mit Widerwillen. Also ich folge der Anweisung, aber mache es mit Widerwillen und dadurch kommen Fehler oder?
Kann ich jetzt nicht so ausschließen oder bestätigen. Es ist, mir wurde erzählt, es ist generell öfter der Fall bei dieser Unterwerfung, dass die Personen ja Sachen vergessen, wenn ihnen etwas aufgetragen wird und das dann eben nicht richtig machen, sodass die Person, die einem das aufgetragen hat, wieder mehr Arbeit hat oder irgendwas nicht machen kann. So übt man auch eine gewisse Kontrolle auf diese Personen aus. Also man übt eine Art Kontrolle dadurch aus, dass man selbst den Auftrag nicht richtig umsetzt, sodass die andere Person handeln muss, gezwungen wird, irgendetwas anders zu machen.
Okay. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein mit diesem Passiv und mit dem aktiven Komponente. Was ist die dritte Konflikt?
Der dritte Konflikt, das ist der Versorgungs- versus Autarkie-Konflikt.
Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also im ersten Konflikt geht es ja um Abhängigkeit versus Individuation. Da geht es um die Abhängigkeit von der Beziehung. Und in diesem dritten Konflikt geht es um die Abhängigkeit in der Beziehung. Also mir ist es ist nicht primär wichtig, ob ich jetzt eine Beziehung habe oder nicht und ob immer irgendwer mit dabei sein muss oder ob ich was alleine mache. Aber wenn ich eine Beziehung habe, dann möchte ich, wenn ich im passiven Modus bin, also dieser Versorgungsanteil sehr stark ist, dann möchte ich versorgt werden. Dann bin ich quasi das Baby, das sich um nichts kümmern kann. Dann brauche ich durchgängig irgendwen, der etwas für mich macht. Und wenn ich in dem Autarkie-Modus bin, in dem aktiven Modus, dann mache ich ganz viel für andere und vernachlässige meine eigenen Wünsche, Ziele, Bedürfnisse komplett. Dann geht es mir nur darum, dass ich andere glücklich mache und dadurch selber glücklich zu werden. Und dahinter steckt immer so ein, ich muss mich nicht auseinandersetzen mit meinen eigenen Gedanken, Gefühlen, Zielen etc. Die können auch nicht enttäuscht werden dadurch, weil ich ja durchgängig die Sachen für andere mache und mich damit beschäftige. Und dann gibt es aber auch immer so eine gewisse Enttäuschung, wenn nichts für einen selbst passiert. Und wenn diese Enttäuschung zu groß wird, dann wird das oft zu Symptomen.
Habe ich dich richtig verstanden? Wenn ich diesen Konflikt habe und in der Seite bin, in der ich die Versorgung von anderen übernehme, dann bemutter ich die, so ein schönes Wort dafür.
Ja.
Und gleichzeitig fühle ich mich schlecht behandelt, weil sich keiner um mich kümmert, obwohl ich es nicht zulasse.
Das kann passieren, ist im Zweifelsfalle eher unbewusst. Aber insbesondere später in so Situationen, wo ich plötzlich mich nicht mehr um andere kümmern kann. Entweder weil ich selber die Fähigkeit dazu verliere, ich werde alt, ich werde vergesslich,
ich bin krank,
all solche Sachen. Und dann muss ich mich mit mir selbst beschäftigen und ich brauche Hilfe von außen. Dann kann es plötzlich umswitchen in den passiven Modus, dass ich ganz viel Versorgung brauche und dass diese Wünsche, Bedürfnisse plötzlich überflutend kommen. Aber wenn ich noch in diesem Versorgungsmodus bin und dann doch mal irgendwas äußere oder es nur denke und es dann nicht umgesetzt wird, dann bestätigt es ja quasi mein, es interessiert sich eh nicht irgendwer für mich. Deswegen gebe ich den anderen das, was ich mir eigentlich wünsche. Und daran sollten sie ja erkennen, was ich eigentlich will.
Wenn ich in dem anderen Extrem bin, dann bin ich nicht in der Lage, für mich selber zu sorgen, sondern erwarte, dass ich von allen versorgt werde?
Genau.
so das Typische, ich weiß immer, an wen ich mich wende, damit mir etwas erledigt wird oder im Sinne von mir geholfen wird.
Mhm. Der vierte Konflikt ist der Selbstwertkonflikt. Da geht es eben, wie der Name schon sagt, um den Selbstwert.
Bislang hatten die immer zwei Komponenten.
Ja, die haben sie auch weiterhin, nur heißen die Konflikte jetzt, also beziehen sich immer auf eine Sache. Jetzt kann mein Selbstwert natürlich auch zwei polare, also zwei Extreme annehmen. Entweder ich habe einen extrem niedrigen Selbstwert, das ist der passive Modus. Ich fühle mich einfach völlig unnötig auf der Erde. Ich bin schlecht in allem, ich habe keine Fähigkeiten. Ich komme wahrscheinlich sehr kalt rüber, weil ich eben einfach das Gefühl habe, nichts Wichtiges zu sein. Und der aktive Modus hingegen, der hat im Zweifelsfalle auch untergründig diese Gefühle, nichts richtig zu schaffen, ein Versager zu sein, aber gibt sich nach außen mit einem sehr hohen Selbstwert. Das ist so eine typische narzisstische Persönlichkeit, die dadurch entsteht.
Das heißt, nach außen hin betone ich, wie wichtig ich bin und wie toll ich bin.
Genau.
Fühle mich aber im Zweifelsfalle unbewusst oder auch sogar bewusst gar nicht wichtig oder gut.
Mhm. Kann so oder so sein. Oft ist es, wenn man noch gar nicht damit zu tun hat, wenn man noch quasi funktional ist, dann ist es eher, dass es unbewusst ist, dass es einem eigentlich nicht gut mit einem selbst geht. Und dann ist man einfach überzeugt davon, so toll zu sein. Aber wenn diese Fassade dann bröckelt, vielleicht irgendein Fehlschlag kommt, den man nicht ignorieren kann, dann kann es auch sehr schnell in dieses Passive rutschen, dass ich mich plötzlich sehr schlecht fühle und als hätte ich noch nie was Richtiges geschafft, dass ich selbst quasi auch noch nie was geschafft habe und mich immer überheblich dargestellt habe. Alles überverkauft habe.
Wir kommen auch da nochmal drauf zurück.
Mhm.
Das war der vierte Konflikt. Wir haben noch drei.
Richtig. Jetzt kommt der Schuldkonflikt. Da geht es sehr viel um Schuld und eben Scham. Und im passiven Modus würde ich mich quasi für schuldig an allem sehen. Wenn ich, egal ob ich jetzt tatsächlich für etwas verantwortlich bin und da dann extreme Schuldgefühle habe, obwohl es vielleicht irgendetwas ist, was jedem mal passiert und gar nicht so schlimm ist, keine Ahnung, ich habe einen Fleck auf einem T-Shirt von irgendwem gemacht und das lässt sich eigentlich leicht rauswaschen, aber jetzt bin ich durchgängig dabei, der Person zu versuchen zu helfen, das wieder wegzubekommen und mache alles Mögliche dafür und die fühlt sich vielleicht auch schon fast belästigt davon, dass da so viel passiert, weil eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm. Das ist so der passive Modus. Es kann eben auch sein, dass ich mich für Sachen schuldig fühle, für die ich gar nichts kann. Dass ich und was die anderen auch gar nicht so empfinden.
Mhm.
An für sich ist Schuld und Scham ja ein sehr gutes Gefühl, um zu regulieren, wenn ich etwas falsch gemacht habe, dass ich es wieder versuche gut zu machen und eine andere Person beruhige. Aber in diesem Extrem ist es eher, dass andere das gar nicht so empfinden, dass ich schuld an etwas wäre. Und ich aber empfinde, ich bin schuldig und deswegen durchgängig versuche, etwas gut zu machen, was dann auch als komisch empfunden wird.
Mhm.
Dieser passive Modus, der wird auch gerne, also es ist immer schwierig zu unterscheiden, ob jemand jetzt einen aktiven Versorgungskonflikt hat, also ob er einfach sehr viel um andere sorgt, damit er selbst sich nicht mit sich beschäftigen muss.
Oder ob es aus einem Schuldgefühl
passiert. Oder ob es aus einem Schuldgefühl passiert, genau.
Weil der Typus des Verhaltens sich ähnelt.
Ja, das Verhalten ist sehr ähnlich. Die Grundlage ist eben unterschiedlich. Und im aktiven Modus von diesem Schuldkonflikt bin ich für gar nicht schuld. Da sind immer alle anderen an allem schuld. Da, wenn ich irgendwem anders reinfahre, dann
hat der nicht aufgepasst.
Genau. Oder er hätte schneller fahren müssen. Warum ist er überhaupt so langsam? Solche Sachen. Der sechste Konflikt ist wahrscheinlich so der typisch freudsche Konflikt, ist der Ödipus-Konflikt. Da geht es jetzt allerdings nicht darum, dass ich unbedingt mit meiner Mutter schlafen will und meinen Vater töten möchte, sondern es geht eher um die Art und Weise, wie ich mich selber als das Geschlecht identifiziere, als dass ich mich fühle. Also inwiefern gelingt es mir, wenn ich jetzt von mir rede, mich als Mann zu identifizieren und diese Rolle anzunehmen und was ich damit verbinde, ohne dass ich das komplett ablehne oder es übertrieben darstelle, dass ich eben diese übertriebene Maskulinität annehme und so macho-mäßig durch die Gegend laufe. Und dieser Konflikt hat auch oft eine sexuelle Komponente. Wenn ich da im passiven Modus bin, dann ist mir das eher egal. Dann kümmere ich mich nicht so wirklich um sexuelle Bedürfnisse. Dann sind die eher abstrakt. Und im aktiven Modus sind sie eher übertrieben da. Da denke ich sehr viel daran. Da versuche ich, mich persönlich sehr attraktiv darzustellen. Und im passiven Modus versuche ich das gar nicht erst.
Ist dieser Ödipus-Komplex dann nur männlich?
Nein.
Gibt es das auch für Frauen?
Ja.
Heißt aber dann genauso?
Heißt genauso.
Und hat dann was mit der Rolle als Frau zu tun? Und ob ich besonders betone, dass ich eine Frau bin und da im Zweifelsfalle, genauso wie du das mit der Männlichkeit, mit der Maskulinität hast, dann eben besonders meine Frau rausstelle.
Ja.
Und die andere Alternative ist es, dass ich versuche, das Mauerblümchen zu sein, das möglichst nicht auffällt.
Genau, da geht es dann darum, dass ich, also ich kann schon auffallen, aber eben nicht im attraktiven Sinne. Ich kümmere mich nicht um mein Aussehen, dass es gut aussieht. Es ist mir relativ egal, ob ich von anderen als attraktiv gesehen werde oder nicht. Während das andere eben sich komplett danach richtet, ob andere mich gut aussehend finden oder nicht. Es gibt noch mehr bei diesem Konflikt. Das ist ein super spannender Konflikt. Und zwar hat auch noch die Triangulierung eine große Komponente davon.
Wofür steht Triangulierung?
Schön, dass du fragst. Da geht es um Beziehungen, die ich zu zwei Personen pflege, die untereinander auch eine Beziehung haben. Das heißt, inwiefern kann ich damit umgehen? Es kommt eben in der Kindheit wahrscheinlich bei jedem vor. Das Kind stellt fest, die Eltern haben untereinander auch was miteinander zu tun. Aber ich bin doch eigentlich das Zentrum der Aufmerksamkeit und die können doch nicht ohne mich irgendwie miteinander Fernsehen oder irgendwas machen oder sprechen, wenn ich dabei bin. Und das ist eben diese Triangulierungsfähigkeit, die dann auch oft eingeschränkt ist.
Eingeschränkt dahingehend, dass ich nicht ertragen kann, dass die beiden Personen, mit denen ich etwas zu tun habe, miteinander was zu tun haben, ohne dass ich involviert bin.
Oder genau, und wie ich damit umgehe. Das hat auch noch damit zu tun mit Rivalität und Wettbewerb. Im passiven Modus wäre ich eher komplett gegen Wettbewerb. Da würde ich keine Dinge tun, um irgendwie mit jemand anderem zu konkurrieren. Da würde ich mich da immer raushalten. Und im aktiven Modus wäre ich eher jemand, der aus jeder einzelnen Sache einen Wettbewerb macht.
Okay, und jetzt zur Kür, zum siebten
Konflikt. Richtig, das ist der Identitätskonflikt. Das ist der wahrscheinlich abstrakteste Konflikt. Da geht es darum, inwiefern ich eine Identität aufgebaut habe und mit dieser zufrieden bin. Im passiven Modus wäre es dann so, dass ich quasi in jeder Situation völlig anders bin, also mich immer komplett an mein Umfeld anpasse. Und im aktiven Modus würde ich eine Personalität, eine Identität erschaffen und die übertrieben in jedem Bereich präsentieren, ohne mich irgendwie anpassen zu können. Wir haben ja alle Rollen, die wir im Alltag einnehmen, und das wäre dann, ich forciere die eine Rolle, die ich mir erstellt habe, unabhängig davon, ob ich die jetzt tatsächlich bin oder nicht, sondern ich habe sie mir erstellt und bewusst oder unbewusst und trete damit auf, ohne sie anpassen zu können.
Das spannende Wort liegt darin, dass ich es nicht anpassen kann, weil du schon gesagt hast, wir haben unterschiedliche Rollen. Du bist bei deinen Freunden anders unterwegs als in deiner Familie oder im Studium oder bei der Arbeit. Jetzt sind wir die sieben Sachen durchgegangen und Wir schließen hier jetzt erstmal das Gespräch ab.
Okay.
Und für die nächsten Podcast-Folge sprechen wir ein bisschen mehr über die verschiedenen Konflikte.
Okay.
Vielen Dank, dass du mir und meinem Sohn zugehört hast. Und ich hoffe, dass die nächsten beiden Folgen ebenfalls spannend werden, so wie ich sie empfinde, sich genauer mit diesen verschiedenen Konflikten auseinanderzusetzen. Und ich werde auch einmal abprüfen, welche der Konflikte bei mir vielleicht vorrangig sind. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Das können andere.